Ich selber erlebe die ganze Situation ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite, gerade unter all denen, die Jesus glauben, stelle ich fest, dass einfach der Halt und die Zuversicht, die wir haben in Jesus, dass das ein riesen Gewinn ist. Es gibt auch keinen Grund zum Verunsichern zu sein. Wir wissen, Jesus hat alles in seinen Händen. Jesus hat schon lange gewusst, was kommt. Jesus weiß, was passiert. Wir wissen nicht genau, wie die nächsten Wochen aussehen, aber wir wissen, dass wir bei Jesus in den besten Händen sind. Es kann sogar so weit führen, jemand hat mal darüber nachgedacht, ob es jetzt nicht dran ist, dass wir alle Christen sollten auf Norditalien Ferien machen, weil wenn man sich ansteckt und dann ein bisschen schneller bei Jesus könnte sein, wäre es vielleicht nicht einmal so schlecht. Also so ein bisschen der Zwiespalt auch am Sterben gegenüber, dass man keine Angst davor hat. Oder Paulus schreibt einmal das so, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Also er sagt, wenn ich zu Jesus könnte gehen, dann würde ich sofort gehen, weil das ist auf jeden Fall tausendmal besser als alles, was wir da haben. Er sagt dann aber auch weiter, wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, also wenn das Gott will, dass ich da auf dieser Welt bin, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Also er sagt, das hat für mich jetzt so einen grossen Wert, weil Gott hat ja da einen Plan für mich. Aber so auch die Zuversicht, vielleicht auch die nicht so Angst, wenn es einem könnte tüpfen, irgendwie macht das, ja, das Ganze macht wie, dass man in dieser Situation vielleicht gar nicht so tief betroffen ist. Auf der anderen Seite könnte man sagen, ja, ist das vielleicht auch einfach ein bisschen leichtfertig, oder? Ich glaube, gerade wenn man am Bundesrat zuhört, ich habe auch die Pressekonferenz am Freitag reingehört, dann tut er sehr darauf beharren, dass man nicht nur an sich denken soll, quasi, ja, mir ist schon gleich, wenn es mich tüpft, also, oder keine Ahnung, oder es passiert mir da sowieso nichts, sondern man soll auch an die anderen Menschen denken. Es ist eine Frage der Solidarität, das ist ein Begriff, der jetzt immer wieder gebraucht wird. Also, dass man sagt, hey, ich will auch für die anderen Menschen da sein. Ich will mich an die ganzen Regelungen und Massnahmen halten, dass ich mithelfen kann, dass es andere weniger tüpft. Gerade solche, die geförderter sind. Interessanterweise habe ich mit der Christin auch noch geredet, die zu der Risikogruppe gehört, und zwar sehr deutlich. Und sie hat gefunden, ja, Jesus beschütze sie schon. Und wenn nicht, dann ist es auch gut. Und so diese Haltung, oder? So, ich glaube es nicht, dass es Gleichgültigkeit ist, aber ich glaube es einfach, dass es der Halt ist, den wir in Jesus haben. Das ist schon unglaublich tragfähig jetzt in dieser Situation. Und auf der anderen Seite, ich habe gesagt, ich bin ein bisschen zwiespältig, weil wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann sieht man auch, was für Ängste eigentlich hier rum sind, bei vielen Menschen, die wir vielleicht gar nicht nachvollziehen können. Und das finde ich, das müssen wir uns schon auch bewusst sein. Einfach als ein kleines Beispiel, ich habe das Interview da noch ausgedruckt vom Stefan Vetter, das ist der Chefarzt von der Psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich, und der ist am Freitag, der ist sogar gestern befragt worden dazu, was das psychisch bei den Menschen auslöst jetzt das Ganze. Also er schreibt da, dass es bei vielen Stress auslöst, die ganze Situation. Er ist da angesprochen worden, wieso dass es dazu kommt, dass sogar muss ein Polizeieinsatz geben anscheinend in Australien wegen dem Toilettenpapier, wo alle Leute jetzt gehen kaufen. Und er hat gesagt, das ist eine Situation, die einfach Stress auslöst. Und Stress bewirkt hirnphysiologisch, dass man sich fokussiert. Was ja Sinn macht, wenn man zum Beispiel vom Aloy überfallen wird. Das wird dann da als Beispiel aufgeführt. Dann fokussiert man sich darauf, dass man jetzt flüchten muss oder was auch immer und macht Vollgas. Aber das sieht man jetzt auch in vielen Situationen, dass Menschen Angst bekommen, dass sie sich anfangen zu fokussieren, zum Beispiel aufs Toilettenpapier. Er wird auch gefragt, wieso dass es so Panik-Einkäufe gibt. Und er sagt, wenn man Angst hat und sich das immer weiter steigert, dann führt das auch zu der Panik, dass man so fokussiert ist auf etwas, dass man das macht, ohne viel überlegen, was nach links und rechts ist. Also es gibt Leute, die Angst haben, die richtig Panik kommen. Das heisst, er sagt auch, dass das kriminelle Energien kann fördern kann. Angesprochen darauf, dass da die Gesichtsmasken und so alle verschwinden. Es kann auch, so, was das Soziale betrifft, hat es interessanterweise so zwei Auswirkungen. Das eine ist, dass es Findbilder kann schüren kann. Oder wenn man im Zug hockt und der vis-à-vis fängt an zu husten, oder? Dann fängt man an zu denken. Und es kann nach 4 bis 6 Monaten anscheinend so stark sein, dass eine ganze Gesellschaft kann ein Findbild irgendwie wie schaffen. Zum Beispiel zu den Chinesen, weil man denkt, von denen kommt es, jetzt sind die Bösen oder so. dass man so wie seine eigene Sippe nur noch schützen will. Aber das andere ist, ganz viele Menschen haben das Bedürfnis nach Nähe und Kontakt in solchen Situationen. Und ich denke, es ist doch schon cool, dass wir Jesus haben und dass wir den anderen haben. Jetzt hier in Form der Andacht ein bisschen im grösseren Rahmen, so wie es gerade noch möglich ist. Aber auch sonst in der Familie, in den Hauskreisen, wo wir sonst unterwegs sind, sind wir ja nicht alleine. Und er sagt, das Schlimmste am Ganzen ist der chronische Stress. Das ist ja nicht nur so, dass man einfach einmal ein bisschen Angst hat und dann ist es vorbei, sondern es ist heute und morgen und übermorgen und ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate, wir wissen es nicht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, für viele Menschen ist das sehr etwas Angsteinflößendes. Die sind bewegt in dieser Situation. Die wissen nicht, was sie erwartet. Ich habe das Interview gelesen, weil man mit Kindern darüber reden sollte. Und sie hat gesagt, dort in dem Interview, die Expertin, es wäre gut, wenn man ihnen zeigt, dass der Tod etwas Endgültiges ist, das wirklich mal kommen kann. Viele Leute fangen jetzt an, darüber nachzudenken und sind richtig emotional herausgefordert. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns dem bewusst sind. Das ist nicht einfach für alle, ja, Gott hat es schon in der Hand, Gott schaut für uns. Sondern für viele ist das eine Situation von chronischem Stress. Und ich habe mir überlegt, was würde Jesus da dazu sagen? Und es gibt eine Bibelstelle, wo Jesus so quasi bei uns heute vorbeigekommen ist und unsere Corona-Gesellschaft angeschaut hat. Und dann hat er etwas gesagt dazu. Und darum habe ich gedacht, für die Andacht heute ist es gut, wenn wir die drei Verse miteinander oder vier Verse miteinander lesen und uns einfach zwei, drei Gedanken dazu machen. Es steht in Matthäus 9. Ich lese da ab Vers 35. Die die Bibel dabei haben, dürfen gerne das auch mitlesen. Oder da vorne. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Also Jesus war bei den Menschen unterwegs gewesen. Und ich stelle mir vor, er wäre jetzt heute da in unserer Gesellschaft unterwegs. Weil jetzt heisst es weiter. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das für viele sehr gut passt heute. Verunsichert, was kommt, was soll das, vielleicht auch wirtschaftlich. Und dann sagt Jesus weiter, als er dann spricht, er zu seinen Jüngern. Die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass der Arbeiter aussendet in seine Ernte. Die paar Verse, wo ich mir denke, das könnte genau heute so passieren. Jesus läuft irgendwo durch die Gegend durch, ist ja heute fängt überall auf der Welt unterwegs, der Virus. Und er geht die Herausforderung. Läuft da durch, er schaut die Menschen an und dann spürt man, wie sie ihn bewegt. Und das Erste, was mir da sehr eindrücklich ist, dass Jesus die Menschen anschaut. Also man könnte jetzt wie zwei Sachen machen. Man könnte sagen, ja, ich schaue jetzt nur auf mich, oder? Ich fokussiere jetzt, um die Situation durchzustehen oder so. Oder man kann sagen, hey Jesus, so wie er es gemacht hat, ich mache meinen Blick auf und schaue, wie es den Menschen geht, links und rechts von mir. Vielleicht gibt es auch Leute, die mit ganz anderen Sachen zu kämpfen haben, gerade im Leben. Jetzt nicht nur mit dem, es gibt ja ganz vielfältige Sachen. Aber ich denke, das ist ein Thema, das bei vielen vorne steht. Interessant, dass es bewusst heisst, Jesus hat die Menschen angeschaut. Was ich auch ganz spannend finde, es wird da beschrieben, wie er umgezogen ist, in der Stadt, in den Dörfern, wie er sogar in die Synagogen gegangen ist. Also er war wirklich bei den Menschen. Ich meine, heutzutage müssen wir ein bisschen schauen, wie nah dass man bei den Menschen ist. Aber es gibt kein Verbot, dass man nicht mehr sozial interagieren darf, dass man nicht mehr beim anderen nachfragen darf, wie geht es dir? Was bewegt dich? Vielleicht mit dem Nachbarn oder wenn man jemanden am Telefon hat oder so. Und Jesus hat das gemacht, er ist zu den Menschen gegangen, hat sie angeschaut und hat gesehen, ah hey, ihnen geht es nicht gut. Ganz spannend finde ich auch bei dem Vers, wie es heisst, Jesus hat sie gesehen. Das finde ich, wenn man über Gott nachdenkt, etwas sehr berührend. Vielleicht bist du an dem Punkt, wo du sagst, hey, ich habe selber etwas, was mich bewegt. Oder die ganze Situation, die mich selber irgendwo bewegt. Dann dürfen wir wissen, Jesus ist nicht irgendein Gott, der hoch oben ist, irgendwo im Himmel und, und runterschaut auf die Menschen, was sie machen und so, sondern er ist einer, der auf die gleiche Augenhöhe kommt und der schaut. Der schaut, wie es dir geht, was dich bewegt, was dich beschäftigt. Das heisst, nicht Jesus hat nur Einzelne angeschaut, oder seine Jünger, sondern das ganze Volk, die ganze Menge. Nicht nur die besonders Gläubigen, sondern alle. Und das fasziniert mich an unserem Jesus. Er kommt und schaut. Schaut an, wie es uns geht, was uns bewegt. Und dann sagt er, ich sehe, dass da viele irgendwo innerlich bewegt sind. Das Wort, das da im Griechischen gebraucht wird für das innerliche Bewegtsein, das blank nicht so mei, heisst das. Das bedeutet eigentlich wörtlich, dass es einem die Eingeweide umdreht. Also das heisst, Jesus ist nicht einfach da und da, ja, das stimmt, das ist echt schon nicht so cool. Sondern es hat ihn wirklich zutiefst reingetroffen. Heute redet man so vom inneren Befinden von der emotional weniger von der Eingeweide, aber vom Herz zum Beispiel schon. Das wäre vielleicht analog zu der Sprache heute, dass man könnte wirklich sagen, Jesus hat das Herz zutiefst bewegt. Er hat mitgefühlt. Er war mit den Leuten da ganz verbunden gewesen. Und das können wir jetzt auf zwei Seiten für uns mitnehmen. Auf die eine Seite, wenn Jesus unser Verschmachtetsein sieht, dann bewegt es ihn. Es lässt ihn nicht kalt. Und er ist ganz nah bei uns, gerade in dem Moment. Aber wir dürfen es auch als Ermutigung sehen, wenn wir unserem Nächsten begegnet, nicht einfach gleichgültig hinzuschauen, sondern unser Inneres zu bewegen lassen von der Situation, wo Gott ist. Ganz spannend finde ich dann, was Jesus sagt. Ja, schaut mal, die Ernte ist gross. Die Ernte im Sinne von, es ist jetzt möglich, dass viele Menschen zum Reich von Gott dazukommen können. Es hat aber ganz wenig Arbeit. Also Jesus sagt, es ist eigentlich eine Not da. Jetzt kann man anfangen, etwas machen, da kann man wirken. Und ganz spannend, was ist denn das, was Jesus sagt? Komm, das machen wir jetzt, gerade als allererstes. Er sagt, bittet nun den Herrn der Ernte. Also Jesus tut jetzt nicht ein neues Programm aufgleisen oder irgendwie in Aktionismus verfallen, sondern er schickt die Leute, die ihm zugelassen haben, seine Jünger, als allererstes einfach mal ins Gebet. Zum Betten. Das finde ich noch ermutigend. Jesus schickt uns nicht zuerst, um irgendwie, weiss auch nicht, wie gross die Hände verrühren oder anpacken oder weiss auch nicht was, sondern einfach mal ins Gebet, um die Situation Gott anzulegen. Zum Gott bitten, dass er wirkt. Zum Gott bitten, dass er Menschen schickt, die etwas bewirken, wo Gott durch sie wirken kann. Und ich möchte euch ermutigen, das auch zu machen. Dass wir beten können für unsere Nachbarn, für die Menschen, die ihr wisst, denen fällt es schwer. Für Senioren in unserer Gesellschaft, die das innerlich bewegt, weil sie denken, sie dürfen jetzt nicht mehr rausgehen, die nicht wissen, wie sie einkaufen wollen. Dass wir für die Leute beten, dass Jesus ihnen näher ist, dass sie dürfen merken, wie er getragen wird. Und auch für die Menschen, die Jesus nicht kennen, dass sie ihn dürfen kennenlernen dürfen, vielleicht gerade in dieser Situation, und dürfen merken, dass er tragen und eine Hoffnung geben über die Erde raus. Und es ist aber dann auch spannend, wenn wir weiterlesen, die nächsten Verse in Matthäus 10 geht es nach der Geschichte gerade weiter. Und als erstes, was Jesus dort macht, ist, er beruft die 12 Jünger und sendet sie aus. Das finde ich noch cool. Also auf die, zuerst tut der Gott bitte darum und die Antwort ist aber nachher gar nicht weiter weg. Die Antwort ist dort bei seinen Jüngern und er sagt, hey, kommt, ihr miteinander, geht zu den Menschen hin. Und er gibt ihnen Vollmacht und er gibt ihnen einen Auftrag und er sendet sie. Er sendet sie dort zuerst in Dörfer, wo rundum links und rechts sind. Jesus hat uns gesendet bis ans Ende der Welt. Und ich finde es noch schön, der Gedanke, das Ende der Welt fängt eigentlich an unserer Türschwelle schon an und geht dann noch viel weiter. Jesus hat die Leute angeschaut, er ist ihnen auf Augenhöhe begegnet, er hat sich innerlich bewegen lassen, er war bei ihnen gewesen, er hat sie gelehrt, er hat mit Vollmacht zu ihnen predigt und er hat sie angeschaut und hat gesagt, hey, wir müssen beten, dass Gott anfängt zu wirken, weil das ist das Beste, was jedem passieren kann. Und dann hat er sie gesendet. Das zwei, drei kurze Gedanken zu dem Bibeltext. Ich weiss jetzt nicht, welches das Wort ist, das dich am meisten angesprochen hat. Ob du eher auf dem Weg bist und sagst, hey, ich habe selber Sachen, die mich bewegen, beschäftigen. Und dann darfst du wissen, Jesus schaut es an. Er lässt sich mitbewegen. Sein Herz tut sich zutiefst berühren lassen. und er wünscht sich, dass er der Hirte sein darf, dass er vorwärts führen darf. Jesus selber sagt ja, dass er der gute Hirte ist. Das ist noch interessant, wenn wir da den ersten Vers noch mal anschauen, da heisst es von Jesus, dass er umgezogen ist und gelehrt hat in den Synagogen vom Evangelium vom Reich. Vom Evangelium von der guten Botschaft, vom Reich, dass das Königreich von Gott jetzt kommt. Und das war so eine gute Botschaft, weil Jesus selber ist ja dort gewesen. Jesus hat nicht müssen sagen, es kommt dann einmal, ihr müsst noch warten auf den Messias, der irgendwann kommt, sondern Jesus hat gewusst, der Hirte, den die Menschen brauchen, der ist jetzt da, der ist er ja selber. Und er konnte die Leute rufen, dass sie ihm nachfolgen. Der gute Hirte, der die Menschen vorwärts führt, am Schluss bis zum Vater hin. Also wenn du selber innerlich verschmachtet fühlst, orientiere dich an Jesus, sag, ja Jesus, du darfst mein Hirte in dieser Situation. Du sorgst für mich. Vielleicht ist dran, wieder mal so richtig im Psalm 23 einzutauchen. Oder auch an anderen Stellen. Es gibt ja so viele Stellen, wo Jesus auch selber beschreibt, wie er der gute Hirte ist und wie er schaut, dass es seinen Schafen gut geht. Johannes 10 heißt: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich. Vielleicht bist du aber auch an dem Punkt und du sagst, ja, Jesus gibt mir Jesus treibt mich, Jesus gibt mir die Zuversicht, die wirklich tragfähig ist. Jetzt auch in dieser Situation. Dann will ich dich ermutigen, zu schauen ins Umfeld, zu den anderen Menschen. Genau mit dem Blick, den Jesus hat. Und ins Gebet zu gehen und sagen, Gott, die Ernte ist gross. Darum send Leute und dann bereit sein, dass Jesus dich zum einen oder zum anderen Ort ansendet. Ich möchte gerne beten. Danke, Jesus, dass du nicht ein Gott bist, der irgendwo weit weg ist, sondern dass du auf Augenhöhe mit uns Menschen kommst. Danke, dass du uns anschaust und nicht nur unser frommes Tun oder so willst sehen, sondern dass du wirklich willst sehen, wie es uns geht. Was uns bewegt. Zutiefst im Innersten. Und danke, Jesus, bist du nicht einfach da, um irgendwie darüber urteilen oder so, sondern tust du dich mitbewegen lassen. Du siehst dir dein Herz auch zutiefst betrüben, wenn du siehst, dass wir irgendwo am Verschmachten sind. Und danke, Jesus, willst du unser Hirte sein. Danke, Jesus, hast du sogar dein Leben gelassen für deine Schafe. Und dürfen wir Hoffnung haben, wo in alle Ewigkeit hineingeht. Und dürfen wir wissen, Jesus, dass du gut für uns sorgst. Dass du uns das gibst, was wir brauchen. Und wir wollen dich auch bitten, Jesus, mach unsere Augen auf für unsere Nächsten. Mach unsere Augen auf für Volksmenge, wo vielleicht noch viel mehr bedrückt ist jetzt gerade in dieser Situation. Ziehen uns immer wieder ins Gebet rein, für die Leute um uns herum, für die Leute in unserem Umfeld. Und dann send uns. Send uns dorthin, wo du willst, dass wir gehen.